was mir vorkommt, was sozusagen, da sind ein paar Ebenen aufgemacht worden, kommt mir vor in den Fragen. Und das eine ist, gerade mit dem Alkohol, ja, auch die starke Verbindung zu Gesellschaft insgesamt, ja, und soziale Systeme. Also das eine sozusagen, was ist jetzt tatsächlich illegal im rechtlichen Sinn, und das andere ist, was ist gesellschaftlich akzeptiert, nicht akzeptiert, gefordert, nicht gefordert. Und da gibt es bei Alkohol natürlich ganz viel soziale Normen, die bei uns gültig sind, sage ich mal, die zum einen mit du sollst nicht betrunken sein beinhalten, aber auch du sollst mittrinken. Ja, es gibt ganz viel soziale Bräuche, das heißt, jetzt stoßen wir gemeinsam an, und anstoßen tun wir natürlich mit Alkohol, und wer jetzt keinen Alkohol trinkt, kann nicht mit anstoßen und gehört nicht mit zur Gruppe. Also da wird ganz viel sowohl sozusagen, wo ist es fast verpflichtend mitzumachen und wo soll man aber wieder nicht, oder auch so die, es gibt verschiedene Gläser für verschiedene Getränke, ja, und je höher die Konzentration von Alkohol, umso kleiner ist das Glas. Ja, also das sind so quasi im Materiellen kristallisierte soziale Normen, über wie man mit diesem Ding umgehen sollte. Ja. Und da gibt es bei uns bei Alkohol eine ganz andere Breite an kulturellen Gewohnheiten als zum Beispiel mit Heroin, ja, wo es sozusagen innerhalb einer Subkultur Gewohnheiten und Gepflogenheiten gibt, aber dieses Breite so nett ist. Ja. Und da, das ist für mich auch, weil wir jetzt sagen, sozusagen, was sind Ansatzpunkte? Ja? Was könnte denn eine Gesellschaft oder ein Staat noch machen außer Strafrecht? Na, das ist einer, finde ich. Ja? Also das sind so soziale Normen, kulturelle Gepflogenheiten, die ganz stark bestimmen, wie mit einer Droge umgegangen wird. Und das können wir als Einzelne und als Gesellschaft auch mitgestalten. Ja? Und da gehört eben dazu, zum Beispiel, ob ich dieses verpflichtende Anstoßen mitmache. Ja? Oder ob ich bei meiner Party auch sage, jetzt müssen alle mittrinken. Ja? Oder nicht. Oder ob das selbstverständlich ist, dass man in genauso schönen Gläsern und genauso exquisit und toll Fruchtcocktails präsentiert. Und dann kann man entweder das Weinglas nehmen oder das Cocktailglas, und man darf mit beiden anstoßen und gehört genauso dazu. Ja? Also das sind Sachen, die halt unterschiedliche Umgänge mit Drogen möglich machen, wo es ganz viel Gestaltungskraft gibt. Und genauso finde ich dann mit dem Umgang, was ist, wenn tatsächlich ein Problem auftritt. Oder vielleicht vorher noch, weil das dazu gekommen ist mit dem vielleicht ist das was Schönes. Ja? Also auch, wie viel lassen wir zu an außergewöhnlichen Zuständen, an Nicht-Arbeitsfähigkeit, an ja? wie eng ist Normalität definiert und wie sehr können wir das bejahen, dass jemand mal was anders macht oder ganz anders drauf ist. Da komme ich auch zu meiner Punkteliste von vorher zurück. Ja? Was ist einfach nur okay und gut und schön? Was sind Sachen, die ich selber blöd finde, aber zur Kenntnis nehme, dass andere sich das geben wollen? Ja? Wo reihe ich mich da persönlich ein, und auch was machen wir gesellschaftlich? Und was immer ich persönlich gut finde oder nicht, mich würde es freuen, wenn es gesellschaftlich ein bisschen mehr Offenheit gibt, ja, ein bisschen mehr Spielraum, sagt, okay, manche Menschen leben so, manche Menschen leben so. Und da komme ich dann auch zu der Leidensgeschichte.
Ja, ja gut, ich kann nicht sagen, manche Menschen leben so und so, oder geht es um Drogensucht und nicht darum, dass ich eine andere Meinung habe.
Genau.
Ja, aber das finde ich schon, da muss man schon ein bisschen differenzieren.
Na, dann reden wir mal über das, ja? Da ist jemand drogensüchtig. Und? Jetzt?
Ja, ich meine, vielleicht habe ich jetzt ein Problem, aber ich möchte nicht, dass er drogensüchtig ist, deswegen möchte er das nicht irgendwie weiter irgendwo fördern, dass er drogensüchtig wird, oder?
Mhm. Ja, das würde ja jetzt nicht wirklich von Förderung gesprochen, so habe ich zumindest nicht verstanden. Ich habe es verstanden, es wurde von Hilfsangeboten gesprochen, weil die geringste Hilfe ist natürlich, einen Drogensüchtigen ins Gefängnis zu stecken. Das bringt wahrscheinlich am allerwenigsten. Und ich finde diese ganzen Unterstützungen mit den Therapieprogrammen oder eben den Doktortherapieprogrammen, wo man sieht, okay, das war ein Ausrutscher, der hat jetzt vielleicht eine Stunde mit einem Psychologen geredet, der hat gesehen, dass das nicht wirklich das Wahre ist, der wird es nicht mehr machen, beziehungsweise wenn er es machen wird, wird er es alle paar Wochen machen, was ich jetzt nicht, persönlich nicht das Schlimme finde. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwie von Förderung der Drogensucht gesprochen wird, aber vielleicht, ja, weil ich das halt jetzt nicht so mitbekomme.
Gibt's noch ein paar?
Also ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass in der Gesellschaft ein bisschen Aufklärung betrieben werden würde. Und auch, dass man sich vielleicht selber kurz einmal zurücknimmt und auch sieht, was für Klischees haben wir von Leuten, die Drogen nehmen, die drogenabhängig sind. Weil diese Leute, die man halt am Karlsplatz sieht und so, das ist ja durchaus nicht, eben wie Sie vorher schon gesagt haben, die Norm, sondern eher, oder die Norm ist schwer zu sagen, aber es ist eher die Minderheit. Und es gibt einfach ganz viele Leute, die arbeiten und in Programmen drinnen sind. Und ich glaube, man sollte sich einfach ein bisschen bewusst machen, dass es Einzelpersonen sind, die aus verschiedenen Gründen das machen, mit verschiedenen Verträglichkeiten. Und und wie die dann letztlich damit umzugehen haben, auch die Frage, ob die jetzt wirklich wieder komplett clean werden, jemals oder nicht, die ganz schwierig ist, die man vielleicht auch nicht endgültig beantworten muss oder kann. Ich weiß nicht. Also ich weiß nur, weil mein Papa ist Apotheker und der hat viel eben mit Substitution zu tun und ist meiner Meinung nach halt engagiert und der versucht, also der stellt sich genau diese Fragen. Welche Aufgabe habe ich auch? Und was passiert, nehmen die jetzt vielleicht das für immer oder hören die jemals wieder ganz auf und da vielleicht einfach umdenken. Ich bin dahinter persönlich betroffen oder nicht ganz persönlich, aber ich kenne auch viele Leute, denen das passiert ist. Deshalb fragt sich ja, wie weit man gehen sollte oder wie weit man sich vielleicht die Dinge, die es vielleicht nicht normal vorkommen, einfach durchüberlegen sollte. Und ich weiß nicht, ob das verständlich war.
Also ich hätte eine Frage an unseren Gast. Wie lassen sich jetzt die Drogen und Alkohol miteinander vergleichen? Also auch die Nebenwirkungen, ja? Weil, stellen Sie sich vor, ein Minderjähriger, selbst ein Minderjähriger, wenn er ein Glas von Glühwein nimmt, das wird seine psychische oder physische, seinen Zustand nicht wesentlich beeinträchtigen. Bei den Drogen ist es ein bisschen anders, oder? Ich meine, zumindest bei der Mehrheit von diesen Suchtmitteln.
Ich meine,
wieder zu
Gott in Ebenwerten. Ja, also bei allen Stoffen muss man zwischen Akutwirkungen und chronischen Einwirkungen unterscheiden, würde ich sagen. Und bei der Akutwirkung, würde ich sagen, gibt es überhaupt keinen Grund, dass man Unterschiede macht. Weil, ich meine, natürlich, man kann bei der ersten Herindosis sterben. Aber wir haben ja Todesfälle mit Alkohol. Ne? Das hängt von der Dosis ab. Ne? Und wenn jemand unkontrolliert ist oder wenn jemand ein Todesbedürfnis hat und immer an die Überdosis herangeht, dann kann er mit Alkohol genauso sterben wie mit Heroin. Ne? Sterben kann man nicht tun mit einem Halluzinogen. Also, für den Moment, also ein negativer Effekt, sagen wir, bei der Einzeldosis, ist an verschiedenen Kriterien messbar. Ne? Die kann LSD nehmen, sagen wir, und kann die Wirkung sehr schlecht vertragen, de facto, bei einem Mal. Und kann eine psychotische Reaktion ausgeklinkt werden, wenn das für der Basis da ist. Kann es jünger sein, älter sein, das ist schon egal. Das geht durch Alkohol nicht, sagen wir, da kann jemand eine Psychose entwickeln. Aber dafür kann man mit LSD nicht umbringen. Mit Heroin kann ich sehr rasch tot sein, wenn ich Überdosis erwische. Dafür hat es körperlich überhaupt keine Nebeneffekte, was beim Alkohol wieder nicht mehr zu sagen ist. Cannabis hat das Problem, dass die meisten Menschen überhaupt nichts spüren beim ersten Mal und deswegen dann eventuell auf etwas anderes umsteigen, von dem sie ja vorher mal gespürt haben. Also dieser berühmte Stepping Stone-Effekt, der dem Cannabis manchmal zugeschrieben wird, ist eher sowas. Das führt nicht zwangsläufig Cannabisgebrauch zum Heroin, sondern es führt eher die Nichtkenntnis eines Substanzeffekts dazu, dass man es anders ausprobiert, sondern Nichtwahrnehmung. Und prinzipiell ist es bei dieser Ersterfahrung, Glühwein oder Haschisch oder Heroin oder so weiter, muss man einfach wirklich berücksichtigen, dass es Placebo-Effekte gibt. Und wenn man quasi das erste Mal was nimmt und nicht weiß, was ist, dann passiert oft gar nichts. Ich stelle meinen Studenten immer die Frage, wenn ich auch hier stelle, wer hat schon mal ein Opiat genommen?
Das ist ein Opiat. Gehen Sie mal davon aus, dass wir uns nicht auskennen.
Genau.
Genau
so.
Husten,
ja.
Zum Beispiel. Gibt es welche, ne? Ich meine, es ist immer das verlegene Lächeln im Raum und dann zeigt einer auf ihm oder eine und sagt, einmal Opium oder einmal Heroin und so, okay? Und den Psychologen und den Pädagogen geschrieben. Und dann frage ich nach, wer hat schon einmal Codeintropf gekriegt oder Paracodin oder Codelum oder was weiß ich was. Und dann zeigen relativ viele auf. Und dann wird klar, eigentlich sind viele im Raum, die einmal ein Opiat genommen haben, aber halt in einer Dosis, die also unauffällig ist sozusagen, die nur hustendämpfend ist. Und sie haben gar nicht gewusst, dass es ein Opiat ist, deswegen haben sie ja gar nicht daran gedacht, dass sie abhängig werden könnten davon und vielleicht beim nächsten Mal die doppelte Dosis brauchen oder sowas. Und deswegen brauchen sie das auch nicht. Ja, und Und der Linda Smith, der einer der berühmtesten Drogenforscher, der hat die These aufgestellt, fast in jede Droge muss man initiiert werden. Es muss jemanden geben, der einen auf den Effekt aufmerksam macht, der einen interpretiert, und dann wird man den Drogeneffekt erst wahrnehmen. Und dann, nach einiger Zeit des Gebrauchs, dann schlagt die Droge zu. Ja? Und deswegen habe ich Ihre Frage keine so beantworten, nicht bei Amore. Wenn ich 6 Wochen lang kontinuierlich Heroin nehme, dann werde ich eine hohe Dosis brauchen eventuell, und dann werde ich eventuell abhängig sein, und wenn ich dann in der 7. Woche einmal aufhöre, Abstinenzerscheinungen haben. Das und mit Alkohol nicht. Da kommen die Abstinenzerscheinungen erst nach ein paar Jahren, wenn ich kräftig durchtrinke, aber sie kommen auch. Und wenn ich Kokain nehme, dann werde ich mir wahrscheinlich, wenn ich normale Dosen nehme, eine Zeit lang sehr wohl fühlen und gar nicht bemerken, dass ich hineinrutsche in eine Situation, wo ich überstimuliert werde und wo ich dann, also, dass ich dadurch meine Herz-Kreislauf-Situation irgendwie überlaste und dass ich mich zwar jetzt erotisch sehr wohl fühle, aber vielleicht nach einiger Zeit total impotent bin. Das weiß man ja vorher nicht, ne? Sozusagen. Und auch die erwartbaren oder nicht erwartbaren Nebeneffekte sind etwas, das bei Einzeldosen, bei kurzfristigen Gebrauch keine Rolle spielt. Und so das Aufwerten. Der Alkohol ist die, wie gesagt, die toxischeste Substanz vom toxikologischen her, ist Alkohol, wenn man so Vergleiche macht. Das ist die einzige Substanz, die wirklich lebergiftig ist und die wirklich ein Nervengift ist. Morphin ist vielleicht die harmloseste Substanz vom pharmakologischen her, wenn man also eine richtige Dosis einhält. Deswegen ist er das überlegene Schmerzmittel. Weil auch die Ersatzmittel für Morphium, auch Methadon, sind giftiger von den Abbauprodukten her. Ich habe so ein altes Lehrbuch der gerichtlichen Medizin im 18. Jahrhundert. Da steht noch drinnen, wie wohltuend, also muss frühes 19. sein, wie wohltuend Morphium ist, weil man sich kaum damit umbringen kann, weil man sich daran gewöhnt hat. Das ist ein naiver Zugang, aber so konnte man auch denken. Ne? Weil es eben so wenig giftig ist. Und mit Cannabis kann man erst einmal nichts spüren und dann kann man in Bereiche kommen, dass doch eine gewisse Bewusstseinsverrückung eintritt, die man nicht ausholt. Bei Amphetaminen kann man überstimuliert sein, kann eine toxische Psychose geraten. Aber das braucht immer eine gewisse Zeit dann und eine gewisse Dauer. Mit Kokain kann ja bei einmal tot sein, wenn ich eine anaphylaktische Reaktion habe. Und, aber das kann er mit Penicillin. Also die ist schwer zu beantworten, diese Vergleichssituation. Aber da war noch, Sie wollten noch was nachfragen.
Ich wollte auch nochmal, vielleicht kommt die Frage wieder. Ich wollte auch
das. War aufgezeigt. Also
ja.
Ein zweites Mal.
Ich wollte Ihnen auch nochmal einhaken, vielleicht kommt das dann wieder. Was mir auch in dem Zusammenhang eingefallen ist und auch mit dem Beispiel von vorher, weil das scheint mir auch so einen Punkt aufzugreifen, wo es, der glaube ich ziemlich nah an der Wurzel ist. Das war dieses Beispiel von, da liegt jemand am Karlsplatz und schaut aus, als würde es ihm schlecht gehen. Ja? Was wahrscheinlich auch der Fall ist. Und mir ist das unangenehm. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Moment, der es wert ist, noch näher betrachtet zu werden. Ja? Was passiert da jetzt? Das hing für mich also mit der Frage zusammen, das wollen wir doch nicht fördern. Nein, das will ich nicht fördern. Ja? Also da geht es Menschen total schlecht. Erstens, ich will es nicht fördern, zweitens, eigentlich, ich will es nicht sehen, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist eine Situation, die sehr nah an diesem Impuls ist mit, jetzt verbieten wir es. Ja? Und oder das möchte ich so ein bisschen als Frage in den Raum stellen. Ja, was passiert da? Wo kommt eigentlich dieser Impuls her, verbieten zu wollen? Was steht da dahinter? Worum geht es da? Ja? Und mir kommt vor, ein Impuls, wo das herkommen kann, ist eben der. Ja? Sozusagen, ich sehe Leute leiden und ich sehe sozusagen Kategorie 3, echtes Problem, ja? Wirklich schlimm. Und jetzt möchte ich was machen und mir fällt wahrscheinlich gerade nichts ein. Oder das Kürzeste, was mir einfällt, ist, das soll nicht da sein. Ja? Und das übersetze ich dann vielleicht sehr schnell in, das gehört verboten. Ja? Und vielleicht kommt dann auch jemand und macht das wirklich weg, weil dann werden die weggewiesen und ich sehe sie nicht mehr und damit ist die Sache erledigt. Ja, aus meiner Sicht. Jetzt muss ich die nicht mehr anschauen. Sie, für mich also ein bisschen so mit den Obdachlosen, die dauernd irgendwo weggewiesen werden, damit sie nicht rumsitzen und traurig ausschauen. Ja. Und ich will das nicht sehen, dass sie traurig sind. Deswegen was? Ja. Und da denke ich mir, da können wir als Gesellschaft dann hoffentlich diesen Schritt zu der etwas klügeren Lösung wählen und nicht einen Vorhang davor machen und sagen, jetzt sind die weg, sondern uns halt um die Menschen kümmern, so gut wir es können. Ja. Und manchmal manchen kann man vielleicht auch nicht wirklich helfen, sondern kann man nur sagen, okay, ja, so gut wie möglich, mehr geht halt nicht. Und dass wir als Gesellschaft lernen, das auszuhalten. Also zu helfen, wie wir können, und auszuhalten, dass es Menschen schlecht geht und es ihnen nicht noch schlechter gehen zu lassen, indem wir sie ausgrenzen, ja, und strafen und sozusagen das Leben noch schwerer machen. So umgekehrt, so gut wie möglich reinnehmen und da sein lassen und sagen, ja. Und das hat aber ganz viel mit meinem Umgang mit diesem Impuls zu tun, wo ich sage, oh, ja, der Impuls stimmt schon, ja, weil da geht es wirklich eben schlecht und das ist in dem Sinn vollkommen richtig, dass ich mir denke, ah, ja, das kann es ja nicht geben. Ja, das will ich nicht. Der stimmt schon, der Impuls. Nur was mache ich dann mit dem? Ja? Und statt ihn zu übersetzen in, das gehört ja verboten oder der gehört ja weggesperrt, ihn zu übersetzen in, dem gehört ja geholfen und auch wir als Gemeinschaft sind da und können das tragen, dass es manchen Menschen jetzt einfach so schlecht geht und uns auch nicht wirklich was einfällt, wie wir ihnen total helfen können. Ja? Und wir helfen halt so gut es geht und den Rest tragen wir mit. Kommentare dazu.
Ja. Ich finde der Unterschied zwischen einem Obdachlosen und einem Drogensüchtigen, weil der wird mutwillig am Drogen genommen. Ein Obdachloser hat nicht.
Nee, also ich denke jetzt gerade an jugendlicher Obdach, also nicht Obdachlose, sondern so klassischer Fall Kreisplatz, und das sind ja wirklich auch ganz, ganz junge Menschen, die man sieht, denen sichtlich gar nicht gut geht und die halt drogensüchtig sind, und die sind, also mein Impuls, meine Gedanken dazu sind eigentlich zuerst mal, dass es nicht sein darf eigentlich oder nicht sein soll, dass jemand in so jungem Alter da reinrutscht, weil mutwillig genommen, ich weiß nicht, da wird halt das Elternhaus nicht gepasst haben, der falsche Freundeskreis, das wird dann ganz viele schlimme Sachen vielleicht, dass jemand, es gibt sicherlich eine ganz lange Vorgeschichte zu.
Ja, aber diese können Entschuldigungen dann für mich sind
schon. Ja. Entschuldigung, ich glaube, das ist gar nicht die Frage, dass du eine Entschuldigung dafür siehst. Die Person hat sich sicherlich nicht willig dazu entschieden, dass es ihr mal so geht.
Nein, aber das muss mir schon klar sein. Ich meine, soweit bin ich schon, wenn ich Drogen nehme, die zur Sucht führen, ja, dass ich süchtig werde. Das kann ich schon annehmen.
Ja, aber ich denke, dass das Problem eigentlich ist, dass die Leute immer wieder diese Drogen unterschätzen. Sie denken immer wieder, ja, das wird, ich meine, ich nehme das nur einmal und dann das war's. Oder die Neugierde einfach, ja, ich meine, alles, was über die Medien verbreitet wird oder sowas. Oder nur wegen dieser Stressbekämpfung, weiß ich nicht, die eben hat sehr, sehr viele Probleme bei der Arbeit, hat Probleme mit seiner Frau, hat keine Ahnung, viele Kredite. Er nimmt das eigentlich, weil er vielleicht gehört hat, dass ihm das ein bisschen entspannen wird oder was weiß ich. Es gibt viele Ursachen, ich kann es nicht jetzt. Also jetzt sagen, dass jemand, sagen wir mal, Idiot ist, weil er etwas genommen hat, wo er weiß, dass es schädlich ist und sowas.
Ja, vor allem, ich denke, das Problem ist, dass die Leute, also vor allem eben von den Jugendlichen von Karlsbad, die haben ja nicht begonnen, sagen wir jetzt Anfang Mitte 20 Drogen zu nehmen, wo man schon in der Lage ist, oh, warte, das könnte zu der Konsequenz führen, das könnte zu der Konsequenz führen. Nein, die haben vielleicht begonnen mit 12, 13 das zu nehmen. Und da kannst du mir vielleicht jetzt auch nicht erklären, dass du da schon in der Lage gewesen wärst, so weit nachzudenken, was das für Konsequenzen gäbe, oder?
Naja, zum Beispiel, weil man wieder doch.
Gibt es genug, die dann beginnen, oder?
Ja, sicher, aber die werden doch wissen, dass man das süchtig werden kann.
Lass mal kurz die anderen. Ich will mich auch wieder.
Ich wollte fragen, was du erstmal für Konsequenzen im Ganzen siehst. Also was würdest du in der Endkonsequenz dann machen? Und zweitens halte ich es für sehr problematisch, so zu richten über. Also du kannst nicht einfach das. Du weißt nicht, warum die Leute dort sitzen. Offensichtlich ist es kein sehr gemütlicher Platz zum Sein. Warum die dort immer sind, ich glaube, schlecht geht es den meisten, so was ich erlaube, sehe ich dort. Aber was ist die Konsequenz aus dem Ganzen? Also,
aber ich will, also ich meine, das ist nicht klar, dass es ihnen schlecht geht, aber wir kriegen das Sorge an nichts. Also das ist überhaupt kein Problem, aber ich denke mal, dass man da vorher ansetzen muss und eben stark auf Prävention irgendwie. Ja, und gerade in der Schule zum Beispiel, weil wir haben eben auch vorher diskutiert und zum Beispiel, also bei mir in der Klasse hat sonst nie irgendwer kommen und hat uns da aufgeklärt über Drogen oder irgendwie. Und ich finde, das ist schon ganz wichtig.
Aber ich glaube schon, dass wir ganz viel darüber reden, wie das ist nur geboren sind und so weiter. Ich meine, ich kenne so viele Freunde von mir, die Passagen regelmäßig. Und die sagen, sie sind schockiert, wenn sie aufs Klo gehen, wie viele Leute dort pupsen. Also, ich meine, also wir reden jetzt im Endeffekt nur über die Karstadt-Jugendlichen und über die sehr.
Nein, das ist genau dasselbe, die sicher Prävention gehabt hat und die sicher darüber aufgeklärt worden sind,
die ganzen, keine Ahnung, Rechtsanwälte, Ärzte, die
haben,
oder die ganzen Slops, Entschuldigung, diese Form, die auch ganz viel nehmen.
Der Kollege wollte schon ganz anders sagen und ich will auch was sagen.
Ich habe nur noch wegen vorher wegen überlegt, wegen Drogen und Obdachlosigkeit. Der wesentliche Unterschied da ist, dass wurscht, wie von mir aus jetzt ich das legitimieren würde, die Vorgeschichte, die dazu geführt hat, dass sich dieser Mensch dann entschieden hat, die Drogen zu sich zu nehmen, wie auch immer. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, obdachlos kann ich werden, auch ganz ohne mein Zutun. Oder? Finde ich, da kann auch, weiß ich nicht, da kann es auch sein, dass ich in China werden 100.000 Menschen von heute auf morgen enteignet und müssen gehen, weil ich dort einen Staudamm bauen will, ja? Als chinesische Regierung jetzt. Ja? Und Drogen, also zumindest, ich glaube, die letzte Entscheidung, dass ich dieses Zeugs, mir fällt jetzt gerade kein besserer Ausdruck ein, zu mir nehme, in welcher Art und Weise auch immer, die letzte Entscheidung treffe ich dann schon immer selber.
Ich möchte gern.
Ja, aus welchem Grund auch immer, gern oder weil ich so verzweifelt bin oder weil ich so neugierig bin, den Grund will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Ich glaube aber, obdachlos werden kann ich auch werden, weil ich spekuliert habe und weil ich aufgehört habe zum Arbeiten oder weil ich mich immer gefreut oder weil ich, weiß ich nicht, wie auch aus welchem Grund auch immer, aber ich kann auch obdachlos werden, ganz ohne mein Zutun. Im Gegensatz zu Drogen konsumieren.
Okay, viele Leute halten es nicht mehr aus, ich auch nicht.
Glaubst du, dass nicht alle Menschen immer in der Lage sind, autonome Entscheidungen zu treffen?
Hm. Ich würde wieder fragen, was die Konsequenz aus dem System
ist. Super, danke. Das wollte ich nicht mehr aussagen. Also, ich wollte sozusagen ein paar Bilder nochmal in den Raum stellen. Das eine ist die, die Frage, wie leben Menschen ihr Leben? Ja? Darf ich noch?
Nee.
Und da schaue ich halt dann, wie mache ich denn das? Ja? Oder das können sich jetzt auch alle selber überlegen, wie mache ich denn das? Ja? Wie weit bin ich ein rationaler Mensch? Wie weit bin ich auch emotional, wie weit bin ich in Situationen drinnen? Ja? Und dieses aus der Verzweiflung heraus handeln, ja? Also Sachen sind ja nicht so durchgeplant. Kommen hier halt vor. Ja? Warum machen Menschen, was sie machen? Was passiert in unseren Beziehungen zum Beispiel? Ich weiß nicht, wie das Beziehungsleben von allen Anwesenden hier ausschaut, aber ich würde jetzt mal wetten, dass es zumindest einige gibt, wo das nicht total rational und geordnet abläuft. Ne? Und das haben sich dann alle selber entschieden. Also das ist so das eine. Ja, was haben wir eigentlich da für ein Menschenbild dahinter? Und wie glauben wir, wenn wir unser eigenes Leben betrachten und unseren Freundeskreis und unsere Familie, was läuft da ab und warum läuft es ab? Ja, wie funktionieren Menschen? Das ist auch, kommt mir vor, relativ komplex. Ja, das spielt viel zusammen. Und das andere ist, warum interessiert uns diese Frage so, ob jetzt jemand das absichtlich gemacht hat oder nicht absichtlich? Ja? Warum ist das eigentlich wichtig? Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man aus dieser Strafrechtsdenke kommt, weil dann darf er jetzt ab, ob der gestraft werden kann oder nicht. Weil wenn er nicht schuld ist sozusagen, dann kann ich ihn nicht strafen. Wenn er aber schon, dann schon und so. Das ist aber bei uns eigentlich überhaupt nicht wichtig, oder? Also das ist so diese Frage,
was... kategorisieren dann ja doch die Hilfsbedürftigkeit dieses Menschen und das ist wahrscheinlich genau. Der Fehler, ja? Dementsprechend, du bist selber schuld, du hast dich jetzt selber niedergeklärt, jetzt schau, wie
so du
rankommst. Ja.
Ja. Na, und ich sag, ich glaube, wir brauchen die Unterscheidung hier nicht, ne? Weil wir sehen einfach nur, das ist jetzt so und was machen wir als Gesellschaft? Na, wir helfen so gut wie möglich. Also ich muss das gar nicht aufdrösen. Ich kann sagen, da ist es jetzt so und jetzt helfen wir den Menschen so gut wie möglich und damit auch gleichzeitig der Gemeinschaft so gut wie möglich, weil die das eben auch schlecht aushält, wenn jemand so schlecht beieinander ist. Ne? Also die Gemeinschaft teilt ja auch in dem Maße, wie es den einzelnen Menschen wieder besser geht und deswegen braucht man das, glaube ich, gar nicht klären, wie viel jetzt Eigenverantwortung, freie Entscheidung oder sonst was da drin steckt oder nicht. Hauptsache, wir sehen, wie es ist und helfen den Leuten, so gut es geht. Scheint mir.
Ich wollte nur zuvorher noch sagen, weil ich glaube, die Frage gerade aufgekommen ist, ob man wirklich selber autonom entscheiden kann. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht möglich, sobald man wirklich süchtig ist, aber ich meine, vorher ja wohl zumindest in einem gewissen Rahmen im Alter entsprechend schon. Ich meine, man kann nicht prinzipiell sagen, dass das nicht möglich ist, weil wenn man sagt, es ist nicht möglich, für was ist man überhaupt verantwortlich oder warum macht man überhaupt irgendwas von sich selber aus, wenn man eh nichts mitgekriegt hat.
wie sein Leben verläuft.
Ich wollte nur vorher sagen, noch, ich finde, wir pauschalieren da jetzt schon irgendwie, weil es sind, also wie die Frau Kollegin.
Das weiß kaum.
Nein, aber wir sind schon ganz wichtig. Sie sagen, sie wollen den Leuten helfen, sozusagen. Die Frage ist schon mal, will der überhaupt das Menschen nicht? Das sind ja so unterschiedliche Drogen. Die einen sind die Alkoholdrogen, sozusagen, wenn wir jetzt das immer so nennen quasi. Und die anderen sind schon die Superjob, 24 Stunden arbeiten, ja, und ich koks sozusagen und oder was weiß ich, das ist voll viel, wahrscheinlich nicht jeder Drogensüchtige, dass man ihn hilft.
Für mich heißt helfen nicht abstinent machen, genau. Sondern leben lassen zum Beispiel. Ja. Da waren noch ein paar andere Leute.
Ich wollte zu der ganzen Schulsache noch was sagen, weil der einzige Grund, wieso wir darüber nachdenken, dass er da schuld sein könnte, ist, weil sein Handeln jetzt da viele Konsequenzen hat. Ich mache jeden Tag so viele falsche Sachen. Ich war 120 nur auf, wenn man 70 fahren soll. Es hat halt gerade so viel keine schlimmen Konsequenzen, die ganzen Leute nicht kennen. Oder ich bin irgendwie, ich rauche, obwohl ich weiß, dass es schlecht ist und ich kriege halt zu viel nicht Lungenkrebs und verurteile mich keiner. Es ist immer, wir verurteilen nicht die Tat, sondern wir verurteilen die Konsequenz, weil wir das nicht sehen wollen. Aber das machen vielleicht 100.000 Leute nie, vielleicht Drogen werden nie abhängig, haben nie ein Problem, das verurteilen wir nicht. Wir verurteilen nur den einen, der da liegt und jetzt gerade schlecht kriegt, wenn wir das halt da sehen.
Darf ich noch eins zu Ihrer letzten Meldung jetzt gleich abschließen dazu sagen nur? Sie haben gesagt, helfen muss nicht sein, abstinent machen. Naja, aber das soll doch das Endziel sein, das muss ich mir immer wieder helfen. Das ist doch das, was ich mir darunter vorstelle. Ich will ihm ja jetzt nur nicht akut helfen, mit dem, dass er jetzt mit seiner Überdosis da halbwegs zurande kommt, ja, sondern ich will ihm ja wegbringen davon, dass das nicht wieder geschieht. Das ist doch der tiefere Sinn, dem überhaupt zu helfen, oder? Sonst kann ich ihn gleich liegen lassen. Einfach nur schauen, ob er überlebt, okay, ja, passt. Sondern ich will ihm ja helfen, davon wieder loszukommen.
Also danke, Sascha, Beispiel fand ich für mich sehr treffend, also ich fand es sehr gut, weil ich weiß jetzt nicht, wie man das formulieren kann, ich kenne ja einen, der früher ein Klogänger war, wenn man so will. Und habe halt mit diesem Mädchen dann halt eben sehr lange ernsthafte Gespräche geführt, weil ich das einfach auch nicht verstehen konnte und ich wollte halt ihre Motive wissen, weil es mich halt sehr interessiert hat. Und die Motive, das die konnte, wenn es jetzt eben nicht um die Passage geht, jetzt für einen Monat kein Kokain zu sich nehmen. Halt Fenstergang ist ja, das braucht er vielleicht gern, das ist ja toll, das ist ja wie ein Alkohol, also wie Alkohol, sie könnte auf Alkohol verzichten, halt auf das Bier auf ihre Nase nicht. Gut, mittlerweile hat sich das doch geändert, das ist jetzt auch schon gleich viele Jahre her gewesen von mir. Aber die könnte ich auch nicht wirklich als Drogensüchtige einreihen. Ich bin nicht der Meinung, dass sie süchtig war.
Ich glaube, da ist es auch wichtig, zwischen den einzelnen Drogen zu differenzieren, weil Koks ist eine Droge, die unserer Gesellschaft ja eigentlich sehr zuträglich ist. Ne? Leistung steigern, Leistung fördern, stört ja keiner. Da liegt ja keiner auf der Straße herum. Ne? Im Gegensatz zum Kiffen, jetzt ist es nur so ein...
Ja, aber wo kommt die Droge her aus der Welt? Also da ist schon Kriminalität dahinter und da geht es
nicht um den Konsum, oder? Ich möchte nicht irgendwie für gut befinden. Es ist nur auch ein Gedanke, der wichtig ist. Ja. Weil es stört weniger Menschen. Das ist gut.
Ja, noch und dann da hinten.
Man wird nicht als Grundsicht gesehen, dass nicht in das Bild passt.
Ich würde mich schon interessieren, damit komme ich eher endlich einmal auch in den Bereich der Kriminalität rein, in diesem Hause. Nicht, aber genau da ist ja auch das jetzt das Konzept zu hinterfragen. Nicht, so wie es jetzt ist, die Situation, ist klar, Drogenhandel ist verbunden auch mit organisierter Kriminalität und mit internationaler Kriminalität. Das ist klar. Das betrifft das Kokain, das betrifft das Heroin, das betrifft Cannabis, alles. Ja, und Ecstasy und so weiter wird ja in irgendwelchen illegalen Labors produziert. Klar. Und das heißt also, es gibt irgendwo Stellen, die außer legal produzieren, und die brauchen dann quasi einen großen Apparat, der also den Waren auf den Markt bringt. Das heißt, wir haben eine Handelsstruktur, die illegal ist und kriminell ist. Ja. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es Übersprünge zur Mafia und es gibt Übersprünge zum Waffenhandel und es gibt Übersprünge zu dem Konflikt und dem Konflikt, alles finanziert zu übertragen. Leider ist es ja so geworden. Das ist natürlich schon die Frage, hat das was mit den Drogen zu tun? Oder hat das was mit der Verbotssituation zu tun? Ne, das müsste man sich dann ernsthaft fragen. Wer verdient dann eigentlich daran, dass wir die Illegalisierung der Drogen haben? Wenn man Kokain kann man herstellen, jederzeit auch in Wien. Heroin produzieren ist überhaupt kein Problem. Amphetamine erzeugen die Leute in der Badewanne bekanntlich und Ecstasy. Ja, das heißt also, an sich, also die Alternative wäre ja, ich meine, ich sage es jetzt nur so, wäre ja quasi, wenn man diesen internationalen Drogenhandel und diese wirkliche schwere Kriminalität in den Griff kriegen könnte, dass man legalisiert. Dass man überall produziert sozusagen, um also die Macht der absolut illegalen Produzenten zu brechen und dass man eine legale Handelsstruktur aufzieht und ja, das andere Modell. Das ist ja nicht zwangsläufig, dass Kokainkriminalität bedeuten muss. Es gab ja integrierten Kokaingebrauch im 19. Jahrhundert, der überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun hatte. Da hat man halt Kokain aufgeschwemmt in Alkohol oder in Milch oder in Coca-Cola. Und die Leute tranken das und waren nicht kriminell, der Produzent war nicht kriminell und die Leute waren dauernd unter Coca. Ja, also es gibt ja solche Möglichkeiten.
Gut, ich wollte nochmal auf zwei Aspekte zurückkommen, bevor wir da, glaube ich, eine Pause machen. Das eine war, was wir jetzt kurz angeschnitten haben, sozusagen das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, quasi die Folgeschäden einer Kriminalisierung. Also wir haben jetzt kurz nochmal die internationale organisierte Kriminalität angesprochen, die natürlich dann auf ganz andere Bereiche auch überschwappt, die sich dann, wenn sie mal gewachsen ist, auch in der Bauwirtschaft wiederfinden kann oder ganz woanders. Also dass man sich das bewusst macht und auch die Konsequenzen natürlich für einzelne Leute. Also diese Schäden der Kriminalisierung. Und umgekehrt dieses Konzept des, also sei es jetzt Harm Reduction oder des unterstützenden Zugehens auf Menschen, das uns quasi vielleicht von dieser Frage loslöst, wer hat jetzt was wie verursacht, sondern uns einfach auf die Situation zugehen lässt und sagt, so ist es jetzt, da geht es Leuten so und was hilft ihnen? Und was hilft ihnen, können unterschiedliche Sachen sein. Und in manchen Fällen ist es eine Unterstützung hin zur totalen Abstinenz, in anderen Fällen ist es wahrscheinlich eine Unterstützung des Lebenslassens, ja, des nicht zusätzlich aus der Gesellschaft Ausstoßens, also Leute, die eh schon in schwierigen Situationen sind oder mit sich nicht glücklich sind, nicht noch zusätzlich auszuschließen. Ja. Oder die sozusagen auf einem, die Spiegeltrinker sind zum Beispiel, also ich würde sehr gerne Alkohol wieder hier in die Debatte mit einführen. Ja. Wenn ich auch sozusagen damit leben kann, wenn ich sagen kann, ich bin Spiegeltrinkerin und jetzt werden mir nicht sofort die Kinder weggenommen. Ja. Also ne, das, auch diesen Schutz von anderen Leuten irgendwie darauf abzustellen, dass es den Drogenkonsumierenden möglich ist, weiter Mitglied der Gesellschaft zu sein, in genau dem Maß, wie sie es können und wo es gut passt. Ja, aber dass da so ein unterstützendes Umfeld da ist und das kann saubere Spritzen beinhalten und es kann reine Abgabe von reinen Substanzen beinhalten, das kann genauso Schulterklopfen beinhalten im Freundeskreis und sagt, du bist immer noch da. Ja. Und manche Sachen kann der Mensch dann halt nicht mitmachen aufgrund seines Zustands vielleicht und andere schon. Ja. Aber dass wir als Gesellschaft da sind und das in der jeweils entsprechenden Form tragen. Ja. Und das hat auch Implikationen für die gesetzliche Ebene. Das war, glaube ich, so der Grundtenor des Vorschlags.
Mir ist nur jetzt eingefallen, das war vor einem Jahr, das war zum Beispiel ein Geo-Artikel eben über weltweite, also da hat man so eine Zusammenfassung zu machen versucht, in allen Ländern dieser Welt quasi die Drogengesetzgebung aus, also in groben Räumen zusammenfasst. Und da hat man so quasi alle Theorien, wie man am besten Drogenpolitik betreiben könnte, so gegenübergestellt. Und irgendwie die Quintessenz von dem Artikel war, und was sie dort dann mit verschiedenen Studien mehr belegt haben, dass in allen Ländern eigentlich die, was relativ ähnlich ist, vor allem bei den harten Drogen, dass es über gewisse Dauer, gewisse Anzahl von Süchtigen gibt und egal wie das echt verändert wurde in dem Land, das hat eigentlich null Einfluss auf das, auf das gehabt, wie viele Süchtige jetzt in diesem Land existieren. Und die Quintessenz von dem Artikel war eben diese, dass man mit dem Strafrecht da eigentlich in der Suchtpolitik relativ wenig erreicht und das mehr oder weniger nur umgehen kann, dass man halt versucht, die sozialen Umstände der Süchtigen zu verbessern. Und halt schaut, weil irgendwie drin, ich kenne bei den jemanden aus, es ist irgendwie so auch geschrieben worden, im Prinzip, wenn man sich eine Suchkarriere anschaut, entweder, also in den meisten Fällen sterben die entweder, oder ab einem gewissen Alter kommen sie von selber weg von der Sucht. Und dass vor allem diese Zwangstherapien vom Strafrecht also relativ wenig Sinn haben. Ne? Also das, die haben das, es ist am Ende, die Quintessenz war irgendwie eine ganz ernüchterne, also es gibt eben so und so viele Suchkarrieren in einer Gesellschaft und mehr oder weniger. Was ich nur tun kann, ist eigentlich das fast hinzunehmen und wir versuchen halt denen, die darin leben, das zu erleichtern und ihnen irgendwie jede Möglichkeit zu bieten, dass sie davon wegkommen. Aber was überhaupt rauskommt, ist, dass das Strafrecht erstens bei der Suchtprävention oder bei der Suchtbehandlung wenig sinnvoll ist und dann international, dass man versucht, die Anbaugebiete zu verminimieren, weil wir es wirklich irgendwie geschrieben haben, zum Beispiel um die ganze Welt mit Heroin zu versorgen, passt der Anbaufläche ist in etwa so groß wie das Stadtgebiet von Berlin. Ja? Also um weltweit die Heroinversorgung sicherzustellen. Und ein Gebiet, das so groß wie Berlin ist, ist unbedingt von der Welt finden, wo man umgestellt aufbauen kann. Ja? Also all diese ganze Politik, die Staaten setzen, untereinander, um Drogenanbauflächen zu vermindern, dass die größtenteils einfach null Ergebnis bringt. Ja? Das war irgendwie so, was für mich irgendwie dann recht schockierend oder erstaunlich war, dass es so wirklich so überhaupt keinen Einfluss hat. Ja? Also was man versucht, an den Staat im System zu sagen. So.
Na gut, ist ja bei uns so, dass man sagt, das Salzburg ist sehr stabil, und gerade der Heroingebrauch, wenn man so Populationsstudien macht, ist es immer unter 2%, ja, die Erfahrung. Und das heißt immer eigentlich fast im statistischen Schwankungsbereich, wir sind schon 2% ja, in einer Gesamtbevölkerung. Und es war auch interessant, dass man, wenn man Studien gemacht hat, Cannabis ist die einzige Substanz, die messbar ist, auch in solchen Studien. Da dauert es Größen bis zu 30%, 40%, 50% und manchmal auftaucht von Erfahrungswerten. Und da war es eigentlich wieder ganz interessant, dass Länder mit sehr verschiedenen rechtlichen Regulierungen, sagen wir Amerika, Holland, Deutschland, Österreich, dass eigentlich der Gebrauch ziemlich gleich ist, ja, in allen diesen Ländern.
Grundsätzlich, wie gesagt, für Legalisierung, aber wie dann eben innerhalb, also wenn sozusagen alle Drogen legalisiert sind, wie dann mit diesen Szenen umgegangen werden soll, stellt sich dann schon sehr problematisch dar. Es ist sehr schwierig, hier Behandlungsanweisungen zu geben, wie die Gesellschaft damit umgeht.
Ja, also ich glaube, es wäre zwei Begriffe dann vermischt in der Diskussion. Dass irgendwie eine Klarheit ist, das Entkriminalisieren von einer Droge und das wirkliche Legalisieren. Ja, das sind nämlich also zwei verschiedene Broschüren. Mir geht es eigentlich eher darum, die Konsumenten nicht zu kriminalisieren. Ja, also es muss jetzt nicht quasi legalisiert insofern werden, dass ein schwunghafter legaler Heroinhandel jetzt in Österreich losgeht und man kann sich dann in verschiedensten Drogerien wie die Märkte mit dem Zeug entdecken. Ja? Also erstens glaube ich zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung ist immer ein Unterschied. Und aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was in der Diskussion bis jetzt noch wenig vorkommen ist und was bei uns in der Runde vorkommt, ist, es wird ja so, also jetzt wo das kriminalisiert ist und wo es einen illegalen Drogenhandel gibt, es wird so ein Schweinegeld im Prinzip damit verdient, ja, mit Milliarden, damit dann auch noch dreckiges Zeug zu verkaufen und die Konsumenten sterben. Und all das könnte man auch in den Griff kriegen, indem man eben herumsichtig zum Beispiel den Stoff auch am kontrollierbaren, legalen und überprüfbaren Weg zur Verfügung stellt. Und diese ganze organisierte Kriminalität, wo so viel Geld weltweit eingesteckt wird, um diese organisierte Drogenkriminalität zu bekämpfen, ja, das hätte sich dann erledigt, ja? Weil keiner, der heroinsüchtig ist, minderwertiges Zeug und mal Schweinegeld bei einem Lila um die Ecken kaufen geht, wenn er es in der Apotheke zu einem normalen Preis von mir aus mit ärztlichem Rezept oder so frei und kontrolliert, also qualitätskontrolliert bekommt. Ja? Also,
der Aspekt auch wichtig mit dem, also wenn. Ich komme jetzt nochmal auf den Zeithorizont zu sprechen, ja, weil sagen, je weiter wir gehen in unseren Vorstellungen, umso wichtiger ist es, sinnvollerweise auch einen entsprechenden Zeithorizont mitzudenken. Ja. Gesellschaftliche Veränderungen immer Zeit, das können sich auch Werte und Praktiken etablieren, das können sie, aber sie werden nicht, quasi, wenn man jetzt von heute auf morgen ein Gesetz ändert, dann entsteht nicht im gleichen Schnipp eine gesellschaftliche Praxis. Also dass man da die entsprechenden Zeiträume auch mit vorsieht, ist dann, glaube ich, schon sinnvoll. Eins nochmal thematisieren, nämlich unser Umgang mit Schwierigkeiten und Problemen. Ja, und also das auch einfach so als Frage in den Raum stellen, wie weit wir als Gesellschaft, insbesondere mit diesem strafrechtlichen Zugang, auch so ein bisschen einen perfektionistischen Anspruch haben oder einen Absolutheitsanspruch. Und wie weit wir, wenn wir den haben, nicht Gefahr laufen, totalitär zu werden in unserem Agieren. Ja, also das Gegenmodell wäre für mich dazu dieses ein bisschen Mut zum Ungenauen, ja, oder auch zu Schwierigkeiten und zu Problemen. Ja, wo wir sagen, es treten tatsächlich Probleme auf und das heißt nicht unbedingt, dass wir sie sofort und zur Gänze beheben müssen. Ja. weil so natürlich ein durchaus verständlicher Zugang ist, der aber leicht dazu führen kann, glaube ich, dass wir eben so ein bisschen totalitär werden. Als Gesellschaft oder Staat, sage ich jetzt. Ich glaube, da als Analogie auch, es gibt ja auch in Strafrechtsbestimmungen, also zum Beispiel sexueller Übergriff und so, gibt es bestimmte, also besondere Bestimmungen für Leute, die in einem Machtungleichgewicht sind. Also Eltern gegenüber Kinder oder Lehrer und Schüler und Psychotherapeutinnen und Klientinnen und so. Und man sagt, da besteht ein Autoritätsverhältnis, ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Machtverhältnis. Da braucht es einen besonderen Schutz für die, die sozusagen unten sind in dem Machtungleichgewicht. Total sinnvoller Gedanke, der, glaube ich, auch zutrifft auf den Staat. Wenn wir schon so sagen, Staat und Machtmonopol und so, extremes Machtungleichgewicht zwischen dem Staat und dem Einzelnen. Und dieser gleiche Vorsichtsgedanke, wo man sagt, wenn es irgendwo ein Machtungleichgewicht gibt, dann noch dreimal so viel aufpassen wie sonst sowieso schon, damit dieses Machtungleichgewicht nicht missbraucht wird. Ja. Diesen Grundgedanken würde ich doch dann ganz besonders auf den Staat mit seinem extremen Machtmonopol oder zumindest extreme Machtübergewicht gegenüber den Einzelnen, da findet das doch dann nochmal besonders Anwendung. Ja. Und das ist auch so ein drunterliegender Gedanke, wo ich sage, wie leicht, also wenn ich jetzt quasi hier aus der Staatsrolle spreche, wie schnell mute ich mir zu, über irgendjemanden zu urteilen und irgendwo zu strafen und diese extreme Übermacht, die ich habe, anzuwenden. Ja. Das ist nochmal mein generelles Plädoyer für Vorsicht und Umsicht, gerade aus der Position des Mächtigeren heraus. Das ist auch so mein Grundgedanke zu der Diskussion, die wir vorher über Sexualität hatten und sozusagen, was gehört verboten und was könnte wen stören oder nicht stören. Also bevor ich mir anfasse, mit so einer Keule draufzuhauen, die nur ich habe, weil ich bin hier Keulenoberbesitzer, ja, und alle anderen dürfen keine haben, aber ich habe die große, bevor ich die jetzt irgendwo einsetze, also da muss schon so viel Eindeutigkeit in der Situation sein, wie sie bei uns jetzt überhaupt nicht gegeben war. Ja, also das ist mein Gefühl, auch wenn man die Diskussion anschaut, und da und hin und her und so. Also in so einer unsicheren Situation meine Keule rauszuziehen und den Unterlegenen da eins draufzuhauen, ist wirklich, finde ich, ziemlich heftig. Ja, okay, das war also mein übliches Plädoyer für Vorsicht und Umsicht, insbesondere auf Seiten der Mächtigen, sprich in dem Fall des Staates. Der zweite Gedanke, den ich da jetzt sozusagen aufgreifen und nochmal explizit in den Raum stellen wollte, war Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten. Wie weit wollen wir zu einem Weltbild hin, wo wir sagen, es kann auch mal was schief gehen, ist okay, wir können damit umgehen. Es werden Probleme auftreten, die Menschen leben miteinander und manchmal funktioniert das nicht, das ist halt so. Und unser Versuch ist nicht, das zu eliminieren, sondern damit leben zu lernen, als Einzelnen, als Gesellschaft. Das ist ein bisschen so dieser Zugang mit, dann gibt es halt 2% Drogenabhängige, das ist vielleicht nicht toll, aber unser Versuch ist nicht, das zu eliminieren, sondern damit leben zu lernen. Das kann man auch so als Grundgedanken insgesamt mitnehmen, sagen, wie weit versuchen wir mit unseren Schwierigkeiten irgendwie halbwegs glimpflich umzugehen und kommen über diesen Zugang auch zu einem leichter, zu einer sanfteren und weicheren Art, uns überhaupt zu verhalten als Einzelmenschen und als Gesellschaft.
Das war ja das, was ich vorher schon gemeint habe, dass man ein gewisses Vertrauen hat, dass es eine gesellschaftliche Regel hat, dass man überall mit einem Gesetz reinkommt.
Ja. Vertrauen ist nochmal das letzte Schlusswort, das ich jetzt aufgreife. ja, und auch einfach in den Raum stellen möchte. Vertrauen in unsere Fähigkeit, auch als Gesellschaft, als Menschen miteinander zu tun. Und das ist ein super Stichwort, weil wir auch nach Ostern in die Richtung weitermachen. Danke.